Herzlich willkommen beim Reichtumskongress. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin heute mit der Birgit von Borstel im Gespräch. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Nicole, danke für die Einladung.
Birgit, für die, die dich noch nicht kennen, hast du Lust, dich vorzustellen und zu erzählen, was du so Besonderes machst?
Ja, also meinen Namen wisst ihr jetzt schon. Ich betreibe Astrologie, also ich bin Astrologin, bin darauf gestoßen, als ich 16 war, habe das dann so im Alleingang verfolgt, dann irgendwann eine Ausbildung gemacht, habe sehr lange, also gute 30 Jahre mit dieser modernen Astrologie gearbeitet, die inzwischen im Westen ja sehr verbreitet ist, wo man auch viele Internetangebote findet. Und ja, dann so etwa vor 10, 15 Jahren habe ich die klassische Astrologie kennengelernt und die hat mich so interessiert, dass ich und auch so überzeugt, dass ich jetzt eigentlich konvertiert bin und mehr mit der klassischen Astrologie arbeite. Also ich berate und ich unterrichte auch. Und ich war 10 Jahre im Deutschen Astrologenverband in der Prüfungskommission. Also ich bin auch im Verband engagiert. Und ja, also Astrologie ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Ich mache das hauptberuflich und nebenbei studiere ich jetzt eben auch aus Interesse an der wissenschaftlichen Seite und aus Interesse an den historischen Fakten auch Geschichte. Also habe jetzt nochmal angefangen, Geschichte zu studieren und Religionswissenschaften. Und da geht es sehr stark um die alten Griechen und deren Vorstellungswelt. Und ich finde, das ist ganz spannend, diese alte Wissenschaft, die in dieser Zeit vor 2000 Jahren so in sich entwickelt hat, wirklich auch vor diesen mentalen oder ja vor diesem mentalgeschichtlichen Hintergrund sich anzuschauen. Also wie haben die Leute das Schicksal verstanden oder was für Fragen haben die gestellt? Wie haben die das eigentlich gemacht? Weil das war damals ganz anders als heute.
Jetzt hast du gesagt, klassische Astrologie. Was darf ich mir darunter vorstellen? Was ist klassische Astrologie?
Ja, es ist eigentlich die ursprüngliche Astrologie, so wie sie vor 2000 Jahren, wie gesagt, im alten Griechenland entstanden ist. Und die moderne, die wir so im Westen kennen, die ist eigentlich mehr oder weniger gerade mal so 100 Jahre alt. Sie basiert auch locker auf der traditionellen oder klassischen Astrologie, ist ein Synonym. Aber viele Regeln wurden vereinfacht oder sie wurden vergessen, neue hinzugefügt. Man hat auch sehr viel experimentiert und so eine eigene Note hineingebracht, so bestimmte Menschen wie Döber einer oder noch andere. So hat sozusagen die moderne Astrologie gar nicht mehr so viel zu tun, interessanterweise mit den Ursprüngen, mit den Wurzeln. Also man kann wirklich jetzt von so zwei, wie wenn man sagt, dass Astrologie wie eine Sprache ist, dann sind es wie so zwei ja, Dialekte, die sich auseinanderentwickelt haben, wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch oder so. Und immer noch ist Astrologie ganz grundsätzlich ein Instrument zur Selbsterkenntnis in beiden Richtungen. Aber der Hauptunterschied ist, dass man in der modernen mehr so über die Potenziale eines Menschen spricht. Man schlägt dort, oder diese Art von Astrologie schlägt Entwicklungsrichtungen vor. Sie sagt nicht so, deine Sonne ist ein Stier, deswegen bist du jetzt auch so, ja, also ruhig und naturliebend oder genussvoll, sondern das ist der Weg zu deinem Wesen, das ist eine Reise zu dir selbst, das sollst du entwickeln, das ist eine Entwicklungsrichtung. So verstehe ich das. Also wir werden natürlich irgendwo auf diesem Weg uns schon befinden und uns schon ein bisschen wiedererkennen als Stier vielleicht. Ne? So. Trotzdem ist man nicht fertiger Stier sozusagen, wenn man das Horoskop bekommt und man klein ist. Okay, also wir sehen in der Moderne die Potenziale und wie realistisch diese jetzt so zu erreichen sind, das sagt die moderne Astrologie eigentlich nicht. Sie sagt so, im Grunde kannst du alles erreichen, du musst dich nur ein bisschen anstrengen. Und du musst dich gut kennen dafür. Das ist eben, dafür macht man das, betreibt man Astrologie. Die klassische ist ein bisschen bodenständiger, sage ich mal. Sie sagt, du kannst quasi schon eine Menge erreichen, aber du musst erst mal gucken, was dein Horoskop dir verspricht. Also jeder Mensch ist verschieden. Und nicht jeder ist, weiß ich nicht, ein Albert Einstein. ja, oder hat das Zeug dazu, ein Fußballprofi zu werden oder eine Frida Kahlo zu werden oder so. Also jeder hat seine Talente und das wissen wir auch, ja. Also da ist die klassische ein bisschen realistischer, also sie zeigt mehr, wer wir sind, schreibt ein bisschen präziser, so wie wir sind mit allen Schwächen und beschreibt auch, und das ist auch besonders in groben Zügen das Schicksal, das wir zu erwarten haben. Und ich denke, das Schicksal hat verschiedene Facetten. Also Heraklit hat zum Beispiel vor 500 Jahren schon gesagt, der Charakter ist des Menschen Schicksal. Ja, also die waren auch psychologisch gar nicht so dumm, die alten Griechen. Also das heißt, man provoziert ja oft durch seine eigenen Schwächen sein Schicksal. Man steht sich ein bisschen selbst im Weg da manchmal. Man wüsste es eigentlich besser, aber man schafft es irgendwie nicht, über den eigenen Widerstand rüberzukommen. Ja, also das ist so vielleicht aber genau der Bereich, wo es sich lohnt zu arbeiten, sich da Mühe zu geben. Und manchmal ist es eben so, bei aller Mühe, die wir uns geben, gibt es noch etwas, das ich höhere Gewalt oder höhere Macht lieber nenne, die vielleicht was mit ganz, ganz anderes mit uns vorhat. Wir wissen nicht warum, vielleicht zu unserem Guten, weil wir da was zu lernen haben, etwas lernen dürfen. Und dieses Höhere, was wir vielleicht nicht selbst unbedingt nur provozieren, das kann man in der klassischen sehr gut abbilden und sehen und dann uns daran ausrichten. Also wenn wir in der Modernen sagen, du kannst alles erreichen, was du möchtest, du musst dich nur genug anstrengen, dann wären wir mit Sicherheit alle schon Lotto-Millionäre und hätten unsere Yacht irgendwo geparkt und keine Ahnung, den Traummann, die Traumfrau, die Traumfamilie, keine Ahnung. Wir wissen, so funktioniert es leider nicht. Sehr schön, ja. Also dieses etwas Bodenständige, das Realistischere, das beschreibt die Klassische schon ganz gut. Also irgendwo dazwischen, denke ich, bewegen wir uns zwischen dem selbstgewählten Schicksal, dem selbstproduzierten und dem, was uns sozusagen auferlegt ist.
Ich höre dir mit großer Faszination zu. wir sind ja grundsätzlich grob im Thema finanzielle Freiheit und Reichtum. Und das heißt, du kannst in der klassischen Astrologie tatsächlich auch das Schicksal zum Thema Reichtum erkennen. Also du kannst sehen, wie sind da die Anlagen und wo geht die Reise hin?
Ja, tatsächlich kann ich das. Also ich habe dazu auch schon ein paar Vorträge gehalten und Beispiele gezeigt. Also wer da vielleicht Interesse hat, findet mich da unter meinem Namen unter YouTube mit einem längeren Video zu dem Thema, wo ich auch die Technik so ein bisschen erkläre. Und ja, finanzielle Freiheit, okay, also wie finde ich die aus der astrologischen Sicht? Vielleicht indem ich eben grundsätzlich erstmal mir über diese Unterschiede bewusst bin, was kann ich verändern und was muss ich so annehmen, was kann ich nicht verändern? Also da so einen grundsätzlichen Realismus vielleicht auch entwickle, weil was nützt mir der schönste Traum, die schönste Illusion, wenn sie nicht funktioniert. Also viele von uns, wir kennen das, wir jagen dann jahrelang vielleicht einem Traum hinterher und investieren sehr viel in diesen Traum und es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und wäre es nicht schön, wenn wir unsere Energien in etwas stecken, was sich lohnt und nicht in etwas, was gar nicht zu uns passt, ja? Also wir würden unsere Kräfte doch viel effizienter einsetzen und das interessiert mich, diese Wege aufzutun und ja, die kann man sehen im Horoskop. Natürlich kann es auch sein, dass man da sieht, ah ja, dem einen fällt das Glück leichter in den Schoß als dem anderen, aber dann kann man wenigstens sehen, okay, welche Illusion muss ich aufgeben und wo kann ich arbeiten, an welcher Stärke kann ich noch arbeiten, um weiterzukommen?
Ich habe gerade nur gedacht, ach Mensch, Birgit, hätte ich dich vor 4 Jahren getroffen. Ich glaube, ich kenne persönlich niemanden, der nicht genau das schon echt erlebt hat. Ne? Du hast einen Traum, du steckst alles da rein, gibst alles, um festzustellen, da kannst du ziehen und zerren, wie du willst. Es wird nicht. Punkt. Ende. Und irgendwann ist dann das große, wie soll ich es nennen? Realitäten ins Auge sehen und anerkennen, dass mir das nicht gegeben ist. Jetzt bin ich ja schon 50, da habe ich so diverse Verfolgungsjagden meinem Glück hinterher gemacht. Mhm. Und am Ende des Tages, glaube ich, die Demut, die es mich gelehrt hat, also auch wirklich zu verstehen, ich muss bestimmte Dinge beachten, die mit mir zu tun haben. Wenn ich da drin nicht vorkomme, wird das nichts. Also dann bleibt es halt eine schöne Illusion. Wenn es aber tatsächlich mit mir verbunden ist und meinem Schicksalsweg, dann erfüllt sich das und dann macht das auch tiefe Befriedigung.
Ja.
Die Frage, wo bringt es mir Geld? Es gibt Sachen, die tue ich auch, wenn es kein Geld bringt, einfach weil es großartig ist, weil es genau das ist, was mich erfüllt.
Das ist auch die schönste Art, Geld zu verdienen und die leichteste. Das zu tun, was einem liegt. Und das versuche ich eben auch rauszufinden im Horoskop. Was liegt dieser Person? Ja, was hat auch schon mal gut funktioniert? Also in der Regel, wenn ich das benenne, dann kriege ich oft die Antwort, ah ja, das habe ich schon mal gemacht, das lief eigentlich ganz gut. Also es gibt dann Ja-Aber und über dieses Ja-Aber reden wir dann auch eine Weile in der Beratung, um zu schauen, wie kann man es jetzt aktuell gangbar machen. Ja, also aus meiner Sicht braucht es für jeden individuelle Strategie, die dieser einen Person entspricht. Und das ist so, dass nicht jeder Tipp für jeden funktioniert. Und da ist ein Horoskop wirklich sehr nützlich. Also man sieht auch tatsächlich, wo ist die Gefahr, wo ich mir vielleicht manchmal auch Illusionen mache. Und das hilft mir, das auch für den Klienten sichtbar zu machen, wo man sich manchmal da selbst im Weg steht, wo man immer so diese Möhre vor der Nase baumeln sieht, aber da nie rankommt. Und das lässt sich wirklich im Horoskop sehen und ganz gut beschreiben, im Traditionellen wohlgemerkt. Und dann gibt es so einen Aha-Effekt und man verbindet plötzlich, man weiß, das ist jetzt nicht nur so eine abstrakte Sache, die ich da erzähle, sondern man hat einen Anker, man spürt, ah ja, das stimmt, das kenne ich schon. Ah ja, und ich weiß, auf welches Gefühl dann in mir aufsteigt. Und wenn das nächste Mal dieses Gefühl kommt, dann weiß ich genau, da ist wieder diese blöde Möhre, die ich nie erreichen werde. Und so kann man vielleicht auch schon, also das wäre so ein Teil des Puzzles, dass man so eine Illusion leichter durchschaut. Also das ist ja das Problem bei der Illusion. Wir glauben ja dran. Mhm. Ja, also wir sehen ja nicht, dass es vielleicht in ein Irrweg ist oder vielleicht sogar bestimmt. Und ja, und diese, einmal das ist ganz gut, das kann man gut erkennen im Horoskop, aber auch welche Prägungen, Glaubenssätze uns da noch im Weg stehen, also so, ob es überhaupt welche gibt, vielleicht aus der Kindheit, wo man vielleicht auch mit sich selbst hadert, vielleicht sich nicht traut, irgendwas, ja, also ein Selbstwertproblem hat oder auch da können wir sehr gut drüber reden. Also es hat durchaus auch eine psychologische Komponente. Es ist nicht so, dass ich nur sage, ja, das geht, das nicht, sondern dass man dann auch gemeinsam was entwickelt in dieser Beratung, was wirklich maßgeschneidert ist. Also so, an welchen Stärken kann ich auch noch arbeiten, sowas, ne? Und welche Illusionen sollte ich vielleicht loslassen? Und auch, was ich noch sehen kann, ist zum Beispiel Zeitfenster. Wann ist die richtige Zeit, um etwas zu starten oder um da jetzt Ergebnisse zu erwarten? Oder ist jetzt vielleicht eher die Zeit, noch sich weiterzubilden? Und es ist für mich immer wieder total Magic. Also es gibt mir immer wieder eine Gänsehaut. Deswegen liebe ich diesen Beruf so. Also ich glaube, am meisten bin ich selbst baff, wie gut das funktioniert. Mhm. Ich hatte jetzt gerade ein Beispiel gestern eine Mail bekommen von einer Frau, die ich im letzten Herbst beraten habe, die eigentlich hoch qualifiziert ist, aber irgendwie das, was sie getan hat, nicht mehr machen wollte, bewusst in die Arbeitslosigkeit gegangen ist und dann wollte sie eine Weiterbildung machen. Die war dann aber viel zu anstrengend und hat ihr nicht gefallen, viel zu teuer. Und sie hat mich dann gefragt, soll ich die machen? Bringt die überhaupt was? Und überhaupt irgendwie fange ich jetzt auch an, nervös zu werden. Irgendwie finde ich jetzt keinen Anschluss mehr. Ich bin in so ein Loch gefallen. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe mich schon an 40 Stellen beworben und kriege überhaupt kein positives Feedback. Und da haben wir auch über Zeitfenster gesprochen. Und erstmal zu der ersten Frage konnte ich sagen, nein, diese Ausbildung wird sich nicht lohnen. Und zweitens, aber trotzdem liegt da sowas in der Luft, wie es sollten neue Perspektiven entwickelt werden. Und drittens, es gibt ein Zeitfenster, was demnächst kommt, wo es viele gute Gelegenheiten geben wird. Sie hat mir vor einem Monat geschrieben, Hilfe, die Gelegenheiten sind noch nicht da. Gestern schrieb sie mir, Gott sei Dank, dass ich diesen Hinweisen gefolgt bin. Ich habe jetzt 3 oder 4 super tolle Angebote bekommen innerhalb von einer Woche und noch vom Arbeitsamt eine Förderung angeboten bekommen, die jetzt für mich gratis ist und die noch viel besser ist als die davor. Also du kannst gehen. Das ist ganz schön.
Es schenkt ja auch so eine Gelassenheit, ne? Dass dir so zuhört. Ja. Dann macht es ja auch so eine Ruhe, weil ich meine, ich lebe hier gerade am Meer, deswegen weiß ich ja, manchmal ist Ebbe, manchmal ist Flut und das regelmäßig. Also das hat ja auch einen Rhythmus, das passiert ja nicht irgendwie ganz zufällig. Ne?
Ja, also ich folge keinem sozusagen konfessionellen Glauben, aber das hat mir wirklich ein unglaublich unerschütterliches Vertrauen gegeben, dass wir alle beschützt sind von einer höheren Macht, die die Dinge lenkt für uns und dass alles seine Zeit hat.
Hm. Ja, ich fühle das auch gerade so. Es hat sowas ganz, ganz, ganz Entspannendes. Wenn ich weiß, die Idee ist die richtige, das ist wirklich mein Ding, das sollte ich tun, aber jetzt gerade noch nicht, dann kann ich auch einfach gelassen warten und vielleicht irgendwas Intelligentes anderes in der Zeit machen. Und wenn dann die Zeit da ist, dann kann ich losstarten. Mhm. Wir haben uns ja kennengelernt über die, einen, finde ich, sehr, sehr spannenden Aspekt, über den es auch gar nicht so viel zu finden gibt im Internet, über Ortsastrologie. Das, finde ich, ist ja so was, was ich halt kannte und wo ich das Gefühl habe, großartig, total großartig. Hast du Lust?
Ah ja, du meinst diese, die Astrogeografie, meinst du, ne? Ja, ja, Orte, Geografie, Astrologie. Ja, das ist egal, wie man es nennt. Die Astrologie der Orte. Ja, also da kann man tatsächlich schauen, an welchen Orten in der Welt bestimmte persönliche Planetenlinien entlanglaufen. Also das wird sozusagen umgerechnet, das Horoskop und auf den Globus projiziert, kann man so ganz vereinfacht sagen. Und dann kann man sehen, wo bestimmte, ja, wie gesagt, Planetenenergien langlaufen, an welchen Orten. Und mit diesen Energien sind natürlich auch Chancen verbunden, natürlich, und aber auch Gefahren. Und je nachdem, was man vorhat, kann man dann mal vorher schauen, okay, welche Richtung wäre denn gut? An welchen Orten kann ich zum Beispiel besonders gut lernen? Da würde ich eine Merkurlinie empfehlen oder eine Jupiterlinie. Und was jetzt das Besondere an der klassischen oder traditionellen Astrologie ist, dass ich da mehr auch diese Qualitäten sehen kann. Die Moderne hat alle Bewertungen rausgenommen. Ja, das hatte auch einen klugen Hintergrund. Man will nichts bewerten am Menschen, dies ist gut, dies ist schlecht, sondern alles ist erstmal okay. Das ist ja auch ein guter Ansatz. Aber wenn man konkrete Fragen hat, sind Bewertungen manchmal ganz gut. Die Leute fragen ja trotzdem, ist das gut oder schlecht für mich? Und dann muss ich ja wissen, wie ist dieser Planet, der dafür zuständig ist, nachdem da gefragt wird, wie ist der grundsätzlich konstituiert, sagt man dann, oder konstelliert im Horoskop, kann ich sagen, das ist eine günstige Linie, wenn ich dieser Linie folge, oder eher eine schwierige Linie. Und das ist eine zusätzliche Unterscheidung. Also ich kann nicht nur sagen, okay, hier ist diese Kommunikationslinie, weil der dann Merkur langläuft. Hier wird man gute Kontakte knüpfen und besonders viel lernen. So, ich kann auch gucken, ist das vielleicht ein Lernen, das hauptsächlich über Missverständnis und Betrug geht, also über schwierige Kommunikationsverhältnisse, oder ist es vielleicht etwas, was mit Freude und auf hohem Niveau passiert, weil das im Geburtshoroskop schon so angelegt ist. Also ich würde da immer wirklich schauen auf die Linie, die bestmöglich ist, ja. Und das kann auch individuell anders sein. Beim einen ist es vielleicht Merkur und bei dem anderen ist es vielleicht die Venus. Und beim dritten ist es der Aszendentenherrscher. Also das kann dann schon ein bisschen komplex werden. Aber ich versuche es immer natürlich so zu übersetzen, dass auch jemand, der überhaupt keine Ahnung hat von Astrologie, da versteht, was ich meine, wo diese Ordnung liegt und was er da erwarten kann. Das Grundhoroskop ändert sich natürlich nicht. Also das nimmt man mit, egal wohin man reist. Das heißt nicht, dass man jetzt ein völlig neues Leben hat. Aber ich habe Tatsächlich zwei Anekdoten, die ich gerne teilen möchte, wenn wir die Zeit haben. Ein Mann, den ich oft beraten habe, kam zu mir und sagte, heute möchte ich so eine astrogeografische Beratung haben. Und ich weiß nicht mehr, worum es da ging, aber ich sage, ach, ich sehe hier zufällig, ist die Venuslinie da und da. Die hatte bei ihm auch tatsächlich mit der Liebe zu tun. Und ich sage, wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, ob Sie gerne, wo Sie sich verlieben könnten, dann wäre hier in Nordafrika eine ganz gute Gegend. Meinte, ja, da habe ich meine Frau kennengelernt. Das war jetzt so ein Beispiel. Gut, das kann jetzt auch ein Zufall sein. Mit solchen Beratungen merke ich auch manchmal, wie viel Verantwortung ich da teilweise auch trage. Zum Beispiel gab es vor 2 Jahren eine ältere Dame, die schon über 70 war, die eine chronische Bronchitis hatte oder irgendwie so ganz viel Probleme mit der Lunge. Und ich konnte am Horoskop auch so das tatsächlich ein bisschen eingrenzen, was das ist und was sie braucht. Und sie sagte, sie hat das Gefühl, sie muss umziehen. Sie findet auch die ganzen Menschen da, wo sie wohnt, schwierig und sie fühlt sich allein und einsam. Also es klang alles sehr saturnisch bei ihr. Oder nee, lassen wir das mal weg mit dem Saturn. Aber ich habe gesagt, es gibt hier einen Planeten, der besonders geeignet ist. Genau das war ihr Horoskop-Herrscher, also der Aszendentenherrscher. Und ich würde vorschlagen, auf dieser Linie sollte es gesundheitlich besser gehen und auch von den Kontakten her. Jetzt lag Griechenland auf dieser Linie. Die wohnte hier bei Potsdam. Und das war, wie gesagt, eine ältere Dame, die auch so ein bisschen gebrechlich wirkte. Und sie hat wirklich alles dran gesetzt, dann in diese Gegend zu kommen und da ist wirklich dahin gezogen. Und ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Und sie schrieb mir dann eine E-Mail und sagte, sie glauben gar nicht, wie gut es mir hier geht. Die wohnt jetzt etwas südlich von Delphi. Ich werde sie auch nochmal besuchen. Und also die gesundheitlichen Beschwerden haben sich total zurückgebildet. Und sie hat es da wunderbar aufgenommen, hat eine ganz tolle Dorfgemeinschaft. Man hilft sich gegenseitig beim Einkaufen und so hat sie sich es immer gewünscht. Also das sind jetzt natürlich besonders schöne Beispiele, aber ja, das, da macht die Arbeit Freude, wenn man so helfen kann.
Also was mich etwas sehr fasziniert ist, dass tatsächlich über Linien eines Horoskopes ablesbar ist, an welchen Orten es mir gut gehen wird. Und an welchen eben auch nicht. Und ich habe da, also gerade mit der Ortsastrologie oder weiß nicht, wie du es gerade genannt hast, die Erfahrung gemacht, dass ich total stark auf diese Kraft reagiere, auch wenn ich gar nicht genau weiß, so ich kann es da nicht greifen oder kann es nicht benennen. Aber ich fühle das ganz enorm und habe mir dann mal zurückwirkend so ein paar Orte angeguckt, an denen ich auch mega gelitten habe. Und da war so klar, naja, kein Wunder. Also so die Konstellation ist auch so. Da wird es für dich einfach, da kannst du eben nur über Missverständnisse lernen. So, hast du ganz schön beschrieben. Und für mich war das so faszinierend. Jetzt bin ich ja nach Thailand gegangen und stelle fest, also mir sagen das ganz oft Menschen, du siehst so anders aus als in Deutschland. Du hast eine ganz andere Ausstrahlung gekriegt. Und ich habe das erste Mal im Lebensgefühl, ich bin entspannt. Ich bin an der Stelle entspannt, wo ich noch nie entspannt war. Ich hätte überhaupt nicht sagen können, was das ist oder ne? Und jetzt bin ich hier und jetzt schwingt es halt so und das hat für mich ganz viel mit dieser Grundlinie zu tun. Es ist halt hier, ich fühle mich einfach sehr, sehr sicher, so was ganz, ganz Sicheres, was ich sonst noch nirgendwo an irgendeinem anderen Ort der Welt gefühlt habe und ich finde, das ist so ein oft unterschätzter Teil der Astrologie, weil ich finde, dass daraus so viel Segen kommen kann. Dass so ein Wechsel dann in eine Region, die mehr zu mir passt, plötzlich bestimmte Probleme, an denen ich mich in Deutschland dumm und dummelig gearbeitet habe, einfach auflöst. Kein Thema mehr.
Ja, also man verbindet sich mit den eigenen Energien da irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Also es geht nicht so darum, was andere für vernünftig halten, sondern tatsächlich, was der Kosmos einem vorschlägt, an dem man ja angebunden ist. Wir sind alle Kinder des Kosmos, wir bestehen aus Sternenstaub, wenn man es genau nimmt. Also dass jedes Atom von uns hat vorher irgendwo im Weltall, ist da irgendwo rumgeflogen. Und ich finde das auch eine schöne Vorstellung. Ja, und irgendwie ist das so ein, niemand kann erklären, warum und wie es funktioniert, aber ich mache eine gute Erfahrung damit. Aber allerdings muss ich dazu sagen, wirklich durch die klassische Astrologie und vielleicht für alle, die sich ein bisschen auskennen mit Astrologie, jetzt die Überraschung, die ursprüngliche griechische Astrologie hat mit einem anderen Tierkreis gearbeitet, mit dem siderischen Tierkreis. Und mit dem funktioniert das plötzlich alles ganz super. Ich will gar nicht bestreiten, dass es nicht auch mit dem modernen tropischen Tierkreis für manche sehr gut funktioniert. Es gibt in der Astrologie wie in vielen anderen Künsten verschiedene Wege nach Rom. Für mich funktioniert dieser am besten. Und die alten Griechen, die hatten ja damals schon ganz regen Kulturaustausch, auch die sind schon viel gereist und waren von Anfang an mit den Indern ganz stark in Verbindung und überhaupt mit den Orientalen, weil nach Alexander dem Großen das Reich ja irre groß war, es reicht ja bis nach Indien heran, also bis dahin ist Alexander gekommen und alles war sozusagen ein Reich. So haben die sich sehr ausgetauscht und die Inder, die waren sehr begeistert von dieser erst mesopotamischen und dann griechischen Art der Astrologie, dieser Kunst, und haben das übernommen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, die arbeiten immer noch mit dem Siderischen. Die haben es aber von den Griechen. Mhm. Das kann man wissenschaftlich belegen. Und bei uns ist es durch viele Kriege und Eroberungen und auch durchaus durch das Christentum gab es sehr viele Brüche in der traditionellen in der Tradition der Astrologie, sodass das vergessen wurde. Aber man kann zum Beispiel die Gründung von Bagdad im 8. Jahrhundert ist nachweisbar auch siderisch gewesen noch, also mit diesem anderen Tierkreis. Also es ging bis ins Mittelalter hinein. Und irgendwann hat sich's umgedreht. Man hat den tropischen genommen. Man weiß nicht genau wieso. Vielleicht auch, weil man nicht genug Bücher mehr hatte, in denen man das gut nachlesen konnte. Es gab nur noch so eine Handvoll. Ja, und so hat sich das verändert, sage ich mal. Ja. Also das muss man vielleicht wissen. Diese Methode funktioniert nur in dieser Methode, sage ich mal. Oder das, was ich mache, funktioniert nur mit dieser traditionellen siderischen Methode tatsächlich. Und da muss man dann auch andere Regeln befolgen als in der modernen Astrologie.
Ich würde gerne nochmal, also für alle, die so eine Vorstellung davon kriegen wollen, siderisch bedeutet ja, dass du keinen berechneten Tierkreis zugrunde legst, sondern dass du guckst, wo sind die Sterne denn genau gewesen. Ne? Die moderne,
ja, ganz genau.
Die berechnet ja ganz viel und guckt gar nicht mehr nach oben, während der siderische Kreis ja tatsächlich genau schaut, wo steht welcher Stern. Und ich habe ja eine Zeit mal ohne Strom in so einem Dorf gelebt. Und da war mir die siderische Astrologie natürlich sehr viel näher, weil du guckst so nach oben und ne, so, du bist einfach ganz anders angeschlossen auch. Ja. Und ich glaube, dass das mag eine schräge These sein, aber ich glaube, je zivilisierter, desto mehr funktioniert der andere Tierkreis, aber je ursprünglicher wir wieder zu uns selbst zurückkommen, desto besser funktioniert der siderische.
Ja, es ist vielleicht einfach, ich glaube, die beiden Arten von Astrologie geben unterschiedliche Arten von Informationen, so wie ich es am Anfang erklärt habe. Und für die konkreteren Fragen und eignen sich einfach so da eignet sich die traditionelle besser. Und wie du schon sagst, also der siderische Tierkreis richtet sich an dem sichtbaren Himmel aus. Und der tropische, mit dem die meisten Astrologen im Westen heute arbeiten, der richtet sich an den Jahreszeiten aus. Tropos ist der Wendekreis oder die Wende. Und das ist errechnet und das verschiebt sich im Laufe der Jahre gegeneinander. Also weil nichts im All wirklich wie eine Atomuhr so präzise ist, sondern alles sich ein bisschen verschiebt. Ja, von daher ist das Phänomen so, das nennt man Präzession, dass diese beiden Tierkreise nicht mehr deckungsgleich sind. Sie waren es mal für einen ganz kurzen Moment vor etwa 2000 Jahren, aber die Griechen wussten das auch, dass vorher und nachher sich da was verändert hat, auch wenn sie es nicht erklären konnten. Aber sie wussten das und es gibt auch noch in der arabischen Phase im Mittelalter Autoren, die das auch explizit machen, die sagen, wir sollen den siderischen nehmen für die Charakterdeutung und den tropischen für das Kalendarische. Nur ist leider gerade diese Stelle, wo das so explizit ist, nicht ins Deutsche und nicht ins Englische übersetzt, deswegen kennt die keiner. Das ist das Drama in der Astrologie, dass wir zu wenig, dass das einfach immer noch eine Kunst ist oder inzwischen eine Kunst, die nicht mehr an den Universitäten gelehrt wird. Das ist leider eine Weile her, sodass es auch keine richtige Forschung in der Richtung gibt. Also niemand stellt diese Fragen, deswegen wissen wir auch davon nichts. Ja, das ist das Problem.
Ein wichtiger Unterschied, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch, dass die traditionelle Astrologie weniger Planetenherrscher benutzt. Also es gibt, gibt ja, oder das, was man so mit bloßem Auge sehen kann, weil eben ja der siderische Tierkreis, das ist ja deutlich eingeschränkt. Da bestimmte Planeten sind ja auch erst sehr spät dazugekommen, ne?
Ja. Ja, das hat man früher damit erklärt, dass man dachte, die Menschheit ist jetzt für bestimmte Planetenenergien, ich sage mal so, erst reif geworden, entwicklungsgeschichtlich. Aber ehrlich gesagt gab es Gewalt, also oder Machtspiele, das würde man zum Beispiel mit Pluto ja assoziieren. Das gab es auch schon vor 2000 Jahren, wie man ja weiß. Und auch alles andere, was also Uranus und Neptun betrifft, man kann es durchaus im Horoskop verorten, auch ohne diese Planeten, um bei Pluto zu bleiben. Der Mars war früher wirklich potenter in der Deutung. Der hatte viel mehr mit plutonischen Dingen zu tun, einerseits. Er war auch Kriegsgott. Andererseits kann man auch natürlich das achte Haus in Betracht ziehen für so Transformationsprozesse, die wir auch Pluto zu schreiben. Und für das, was so obsessiv macht oder was wir als Obsession erfahren und auch dem Pluto zuschreiben, das würde man tatsächlich unter anderem an aufsteigende Mondknoten verorten, den man auch früher anders gedeutet hat. Die Mondknoten waren Orte der Finsternisse, also wo die entstanden sind, die Finsternisse. Und deswegen hatten die gar nicht so eine positive Konnotation wie heutzutage. Also nicht, man verstand es schon als Lebensaufgabe, aber dann so, insofern, dass man das balancieren muss und vorsichtig damit umgehen sollte. Mhm. Weil genau an diesen Mondknoten oft diese Illusionen entstehen oder Obsessionen und die Möhre hängt. Ja. Und das ist, wenn man das mal so betrachtet, ganz spannend. Geil. Und es gibt auch andere Faktoren in der Klassik, also die man jetzt nicht mehr deutet, sie ist nicht ärmer an Symbolen, die Klassik, sondern hat einfach andere Symbole, zum Beispiel noch Fixsterne oder Lospunkte, die wir heute kaum noch benutzen in der Modernen.
Völlig faszinierend. Aber ich bin gerade so, bin nochmal an dem, die Möhre hängt am Mondknoten. Hast du Lust, da nochmal einen Satz so zu sagen? Weil ich kenne Mondknoten tatsächlich, nämlich mal so ein Mondknoten-Astrologie-Buch gelesen, wo es darum ging, dass da so nette Lernaufgaben beschrieben waren und so. Und genau wie du sagst, ne, das ist eher was sehr positiv kontrolliertes gewesen. Magst du mal einen Satz zu sagen?
Ja, also die Mondknoten waren, wie viele Faktoren, am Anfang gar nicht so ausführlich beschrieben, aber eben hauptsächlich als, und das kam schon aus dem Babylonischen, hat man registriert, aha, die haben mit den Finsternissen zu tun. Und Finsternisse machen alles kalt und dunkel. Die Vögel hören auf zu singen, die nachtaktiven Tiere kommen raus, man fängt an zu frieren. Das ist irgendwas Schwieriges. Und kurz nach einer Finsternis geschah es dreimal, dass in Mesopotamien ein König starb und der ersetzt werden musste. Also man hat irgendwie gedacht, kann nichts Gutes sein. Hat es auch eher auf der weltlichen, also für Länder gedeutet, nicht so für Individuen. Das hat sich später geändert. Ja, und im individuellen Horoskop ist das sehr gut zu beobachten, dass da oft so ein unglaublicher Ehrgeiz entsteht in dem Haus, wo dieser Mondknoten ist und auch verbunden mit den Planeten, die vielleicht am Aufsteigenden stehen. Und wo der Absteigende ist, haben wir oft so ein Gefühl von, das möchte ich meiden, das brauche ich irgendwie nicht oder da möchte ich nicht mehr hin. Das kann auch so sein, dass wir in der Jugend das, was am Aufsteigenden ist, sehr übertreiben. Und da ganz, das ist so, so wird es erklärt, weil das eine Karma-Achse ist. Also das Konzept der Wiedergeburt oder Seelenwandlung liegt natürlich der Astrologie zugrunde. Und dass wir sozusagen am Absteigenden das Tor zur Vergangenheit haben. So, und dass da manchmal auch Sachen, wenn das da ausgelöst ist durch laufende Planeten oder so, vielleicht auch schicksalhafte Dinge geschehen können, die wir noch abarbeiten dürfen. Vielleicht sind es auch manchmal Talente oder Geschenke, die wir da bekommen. Das kann auch gut sein. Und am Aufsteigenden ist es so eine Sache, die wir in diesem Leben irgendwie rausfinden wollen und sind da manchmal ein bisschen übersteuert deswegen. Also wir wollen das unbedingt in jeder Facette erfahren. Und das kann manchmal auf der materiellen Ebene sehr viel Gutes bringen. Deswegen ist der Mondknoten auch für die finanziellen, für die finanzielle Deutung sehr wichtig. Für, man sagt immer so ein bisschen komisch, für die lebenden Inhalte eines Hauses ist der Mondknoten allerdings gefährlich. Denn es geht darum, letztendlich zu lernen, dass wahrer Reichtum nicht auf der materiellen Ebene zu finden ist, sondern ganz woanders. Also das wissen wir eigentlich alle. Trotzdem denke ich, ohne Geld kann man irgendwie auch seine Spiritualität nicht leben. Also wir müssen auch in dieser Welt bestehen. Und deswegen ist es zwar okay, über diese Gefahren nachzudenken und darüber Bescheid zu wissen, aber es ist gefährlich, auch allem zu entsagen und jetzt zu sagen, ich bin jetzt ein Asket, der im Wald lebt. Das funktioniert für die meisten von uns nicht. Und es ist aus meiner Sicht daher sehr legitim, sich darum auch zu kümmern, dass wir in dieser Welt bestehen, dass wir materielle Werte durchaus, dass uns die auch zustehen, um auch unseren Job hier zu machen, auch unseren spirituellen Job. Denn ich kann zum Beispiel nur mein Patenkind in Sri Lanka unterstützen, wenn ich genug Geld verdiene. Ja, also das ist es nun mal, was das Kind am besten gebrauchen kann, um zur Schule gehen zu dürfen. Also ich finde, man muss so den goldenen Mittelweg da irgendwie finden. Ich hoffe, es hatte deine Frage beantwortet.
Voll. Da erinnere ich ganz bei dir. Ich habe irgendwann begreifen dürfen, dass Reichtum zu meistern tatsächlich mit meiner Lebensaufgabe zu tun hat. Und dass ich habe ja ganz ohne Einkommen, ich habe das ganz radikal, ne? Absatz habe ich ja auch. Und manchmal denke ich auch immer noch, boah, kann ich bitte wieder einfach in meinen Berg zurückgehen und zu der Welt entsagen. Ja, aber ich gemerkt, das tut es nicht. Ich hatte damals dann das Gefühl, ich kann meine Berufung hier nicht leben. Das ist nice, das ist auch schön, das ist auch safe. Für ganz viele Sachen ist das wundervoll. Um mich selbst überhaupt ein Stück weit zu entwickeln, war das ganz großartig. Aber ich kann meine Berufung hier nicht leben. Wenn ich meine Berufung leben möchte, dann muss ich in die Welt und muss mich eben mit so Sachen wie Geld und Reichtum und Wohlstand und was ist das eigentlich alles und wie geht das auf eine gesunde Art zu meistern, also ohne mich zu verkaufen, ohne mich dabei aufzulösen. Wie geht das denn so? Und das zu entwickeln und das so zu lernen, das habe ich irgendwann begriffen, das ist nicht zufällig so, sondern das ist auch meine Aufgabe, das wollte ich. Ach so, seit ich das dann akzeptiert habe und sage, das ist auch das, was ich lernen will, seitdem bin ich da ganz entspannt mit und denke, da geht es mal vor, mal zurück, mal zur Seite. Aber grundsätzlich bin ich da gut drauf ausgerichtet, das jetzt zusammenzubringen. Also der Untertitel heißt ja auch Seele trifft Geld, weil ich glaube, dass diese Geldflüsse immer mit mir verbunden sein müssen, damit sie mir auch dienen und nicht andersrum, damit ich nicht dem Geld diene.
Ja, absolut, das glaube ich auch. Weil wenn man das so macht, dass man dem Geld dient, entsteht viel Schlechtes, denke ich.
Das denke ich auch. Und ich glaube, diese ganzen Missverständnisse, die wir auch, wenn wir so zurückgucken, die es immer wieder auch gegeben hat. Ne? Wir wissen alle, wegen Geld wurden Kriege geführt. Ne? Da sind verheerende Dinge passiert. Wir haben alle, glaube ich, Erfahrungen gemacht, wo wir das Gefühl hatten, boah, nee, das will ich nicht. Dann halt, weiß nicht, entweder in die Ablehnung gegangen sind, dann halt kein Geld oder andere Menschen sind vielleicht von da aus genau in die Gier gekommen, zu sagen, Hauptsache, ich habe ganz viel Geld und mir das meiste davon. Das sind ja am Ende sind das alles Missverständnisse. Ich glaube, diese Energie meistern zu lernen, also gut mit der verbunden zu sein, ich finde ja finanzielle Freiheit, das hat ja so zwei Seiten. Das heißt ja auch, frei von Finanzen zu sein. Das bedeutet ja auch wirklich, in der Freiheit zu sein, weil ich da keine Verstrickung mehr mit habe. Kein dran hängen, kein dran kleben. So.
Ja, und ich glaube auch die Freiheit, wie gehe ich denn mit Geld um, wenn ich jetzt was habe oder auch wenn ich nichts habe. Auch das ist, glaube ich, entscheidend, wie wir damit umgehen. Auch da kann man im Horoskop ganz gut gute Erkenntnisse gewinnen. Also ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten darüber, wie über Boris Becker und Joanne K. Rowling, die Harry Potter-Romane geschrieben hat. Also beide sind sehr reich geworden. Die erste Person war früh reich, hat dann alles verspielt. Also auch zum Teil bewusst so alles auf eine Karte gesetzt, also Steuerhinterziehung und so weiter. Also Boris Becker ist ja aktuell im Gefängnis, weil er ein Problem hatte, irgendwie gut damit umzugehen und vielleicht auch auf falsche Ratschläge gehört hat. Und Joanne K. Rowling hat ganz ähnliche Konstellationen interessanterweise im Horoskop, klassisch gesehen, hat aber ist genau umgekehrt den Weg gegangen. Sie war lange sehr arm, hat also kaum Mittel gehabt und dann hat sie irgendwann diesen ersten Roman geschrieben. Kurz danach ist es durch die Decke gegangen. Sie ist heute Millionärin. Also jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber genau, ja, der Umgang mit Geld, also sie geht, glaube ich, ein bisschen anders damit um. Sie legt es klüger an oder sie setzt nicht so viel sie auf eine Karte oder gibt es nicht mit so vollen Händen aus. Also das sind auch so, egal wie viel Geld man hat, es ist ja das eine, das zu geschenkt zu bekommen. Man sieht aber auch im Horoskop, bin ich jemand, der vielleicht sofort was ausgibt, wenn er was hat. Ja, also das ist ganz gut, dass mal sich darüber bewusst zu werden, dass man denkt, wieso habe ich eigentlich nie Geld? Naja, eigentlich gibt es Geld, ich gebe es nur immer sofort aus und bin dann immer am Ende des Monats blank. Vielleicht sollte ich da an dieser Strategie mal was hinterfragen. Ja, also sowas kann man dann auch im Horoskop ganz gut sehen.
Faszinierend. Ich finde, meine Begeisterung und meine Faszination für Astrologie ist ungebrochen. Solange ich mich jetzt schon auch mit den unterschiedlichen Arten von Astrologie beschäftige. Ich finde das hochgradig faszinierend, dass wir immer so einen, ja, wie so einen Taschenspiegel damit auch haben, ne? Und unsere tiefer liegenden Wahrheiten damit auch erkennen können.
Ja. Ja, für mich ist es die Methode, die am besten funktioniert. Es gibt bestimmt auch andere, die super funktionieren. Ich mag an dieser Methode, dass man sie lernen kann. Es hilft natürlich, immer eine Begabung zu haben. Aber ich habe jetzt nicht in dem Sinne so ein Hellsichtigkeit oder sowas, sondern das ist hier etwas, was man sozusagen wie eine Sprache lesen kann, nur richtig übersetzen muss. Ja, das ist die eigentliche Kunst, das Übersetzen. Genau, aber das kann man lernen.
Großartig. Gibt es aus deiner Sicht das, was du noch total gerne mitgeben willst, wo du sagst, Mensch, das ist noch total wichtig?
Ich glaube, ich habe schon ganz viel gesagt. Also ich glaube, ich denke manchmal über Spiritualität nach und über, natürlich gibt es da so eine Diskrepanz zwischen Geld und Spiritualität, darüber habe ich schon was gesagt. Aber was mir vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass ich glaube schon, dass positives Denken wichtig ist, aber dass es immer auf das richtige Maß ankommt. Also dieses realistisch bleiben ist für mich eine ganz wichtige Sache. Das habe ich auch durch die Astrologie gelernt, dass es schön ist, seine Entwicklungspotenziale in der modernen Astrologie auszuloten, aber dann irgendwie, das soll es gar nicht so sein, dass man da resigniert, sondern dass man irgendwie realistisch schaut, okay, ja, ich könnte bestimmt ganz viel Geld verdienen, wenn ich dies und das machen würde, aber da habe ich gar keine Lust zu, das bin ich gar nicht. Also ich kann nicht auf YouTube Deos verkaufen oder anpreisen und dafür Geld, das ist nicht mein Ding, ich habe irgendwie ganz andere Interessen. So, und dieses Realistische, das finde ich wichtig. Also, das ist so, was entspricht mir mehr. Und da braucht man halt diese Wertung auch, ne? Was funktioniert gut, was nicht. Ja, vielleicht einfach so als Fazit nochmal: Das ist das, was ich an der klassischen Astrologie so schätze, dass wir da so ein bisschen realistischer auf die eigenen Potenziale schauen. Welche kann ich wirklich gut erreichen und bei welchen würde ich mich total verbiegen?
Was ich gerade nochmal so gefühlt habe, war aber auch so ein, es ist so ein bisschen unterschwelliger, aber im Prinzip ist es ja auch der Schlüssel zum Glück. Mhm. Ne, weil was nutzen mir all die Reichtümer auf dem Konto, wenn mein Herz schwer ist und ich es einfach gar nicht genießen kann, dann ist es auch schade. Ja. Und anders glaube ich, dass es Menschen gibt, die dringend einfach mehr Boden, mehr Festigkeit auch brauchen, um das, was in ihnen liegt, tatsächlich auf die, ja, auf die Straße zu bringen, wie das immer so schön heißt. Und da scheint mir die traditionelle Astrologie tatsächlich einen ganz, ganz guten Boden für zu liefern.
Mhm. Ja, das Gefühl habe ich auch, genau.
Vielen, vielen Dank. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Vielen Dank dir auch, dass
ich
du bis hierhin angeschaut hast.
Ja, dankeschön. Ich wünsche uns allen ganz viel Erfolg, was auch immer für uns auf dem Weg liegt. Also ich danke für die Gelegenheit, hier zu sein und freue mich auf euer Feedback eigentlich. Ja, danke. Ciao.
Genau, ihr findet die Kontaktmöglichkeiten von der Birgit auch unter Medium. Dann schließe mich Birgit auch an und wünsche uns allen einen erfolgreichen Tag und bis dann. Tschüss.
Tschüss.